ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche in diesem Podcast besonders gerne mit Menschen, die unseren Blick auf die Welt, unsere Perspektive, zumindest für die Dauer eines Gesprächs, oft aber auch noch viel länger danach verändern.
Talk mit Thies.
Du kannst als dicke Person mit einer Axt im Kopf in die Notaufnahme kommen und dir wird gesagt werden, nehmen Sie ab, das ist Ihr Problem. Lieb dich bloß selbst. Und was, wenn ich mich nicht selber liebe? Dann bist du schlecht. Wer kann sich denn bitte jeden Tag lieb haben? Du bist doch nicht fett, sag doch nicht fett zu dir, du bist schön. Und ich weiß, dass man es nett meint,
ja.
Aber ich habe nie gesagt, dass Fettsein hässlich ist. Wehren wir uns? Sagen wir Stopp? Nein, wir lassen uns so nicht behandeln. Nein, wir lassen uns nicht auslachen. Der Kellner im Restaurant sagt, sie brauchen eh keinen Nachtisch mehr, sie haben genug gegessen in ihrem Leben. Also ist nur gut, dass sie es nicht bestellen. Dann sagen wir, wo ist ihre Chefin, wo ist ihr Chef? Man hat das Attribut faul, lethargisch, passiv und vor allem auch dumm. Würde sie wirklich wollen, dann wäre sie dünner, dann wäre sie leistungswilliger. Dicke Menschen sind nicht leistungswillig, sagen Vorurteile. Warum können dicke Menschen keine Heldinnen sein? Warum ist das so schwer? Protagonistinnen und nicht immer nur Freundinnen.
Das ist Bobby Herrmann-Turner. Sie ist eine Plus-Size-Expertin. Sie ist Aktivistin für positives Körperbewusstsein und setzt sich seit vielen Jahren gegen Gewichtsdiskriminierung und für mehr Körperdiversität ein. Denn, das sagt sie, diese ständige Konfrontation mit idealisierten Körperbildern führt dazu, dass wir gar nicht mehr kapieren, wie vielfältig menschliche Formen sind. Bobby hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Fat Business. Und darin erklärt sie, dass Gewichtsdiskriminierung eben nicht einfach nur eine bloße Unhöflichkeit im Alltag ist. Nein, sie ist ein tief verwurzeltes strukturelles Problem, das Millionen von Menschen systematisch benachteiligt. Ob im öffentlichen Raum, im Restaurant oder beim Arzt. Wir hören ihre eigene Geschichte in diesem Podcast ein bisschen mit den Dingen, die sie hat durchmachen müssen. Wir sprechen darüber, wo diese Diskriminierung eigentlich beginnt. Eventuell auch schon bei Sätzen, die wir alle sagen könnten und die ja eigentlich gar nicht böse gemeint sind. Was bedeutet Diskriminierung im öffentlichen Raum? Und warum gehen dicke Menschen in der Regel tendenziell zu spät zum Arzt? Und warum geht uns das alle an? Nicht nur dicke Menschen. Bobby ist eine laute Stimme, der man unglaublich gerne zuhört und dass man ihr dabei auch noch anhört, dass sie Wienerin ist, das finde ich persönlich noch ein bisschen schöner. Wir haben uns auch dort getroffen, in ihrer Heimatstadt in Wien. Dort ist sie aufgewachsen. Sie kommt ursprünglich aus der PR, hat Politikwissenschaften studiert und hatte dann irgendwann die Idee zu einem Blog über Mode und Plus-Size-Mode, für den sie durch Österreich gereist ist, Styles und Geschichten gesammelt hat. Bobby findet wunderbare und klare Worte und wenn man ihr zuhört, dann begreift man, dass dicke Menschen nicht deshalb leiden, weil sie dick sind, sondern weil sie ständig zur Anpassung aufgefordert werden. In diesem Podcast werden wir einige Tipps hören, wie man sich als mehrgewichtiger Mensch im Alltag, im Beruf oder auch in der Medizin behaupten kann. Spannendes Thema für alle.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Tag.
Servus. Ja, genau, richtig. Servus, schön, dass ich da sein darf.
Ich wollte dich nur schon mal warnen. Ich werde zwischendurch bestimmt immer in irgendeinem Pseudo-Wiener Dialekt verfallen, was alle hassen.
Na, es ist okay. Es ist einfach schön. Ich verstehe es total gut.
Aber ich glaube, jetzt traue ich mich auch gar nicht. Das ist das Gute. Sprache schafft ja Realitäten.
Ja, du sagst es.
Weißt du, formt unser Denken. Ist ja auch immer die Frage, wie sagen wir es jetzt? Mhm. Sagen wir jetzt dick, sagen wir mehrgewichtig, sagen wir übergewichtig? Mhm. So. Dick an sich ist im Prinzip okay, ne?
Ja, ist okay. Also du bist immer safe, wenn ich das so sagen darf, mit dem Wort mehrgewichtig. Ja. Mehrgewichtig ist so allumfassend, das passt. Nicht jede Person mag das Wort dick. Das Wort Fett ist schwierig.
Okay,
also wenn man die andere Person nicht kennt, dann wäre Fett wahrscheinlich schwierig. Aber dick finde ich vollkommen unproblematisch.
Und dann nennst du es auch noch Fat Business, das Buch.
Ja, genau. Ja, so richtig in your face war das sozusagen.
Ja, okay. Aber es ist mehrgewichtig. Das ist einfach das Schöne.
Ja.
Was ist ein Übergewicht? Falsch.
Ich hatte schon einmal diese Diskussion. Mich hat jemand gefragt, wäre es nicht besser, wir würden weder Übergewicht noch Mehrgewicht sagen müssen.
Ja.
Das stimmt. Es wäre schön, wir würden das nicht so hervorheben müssen. Wir würden das nicht so zerlegen und zu besprechen müssen. Übergewichtig kommt einfach aus einem Bereich, der sehr stark, wir Expertinnen nennen das, medikalisiert ist. Das heißt, wenn es um dicke Menschen geht, geht es immer um Medizin. Es geht immer um Gesundheit. Es geht ehrlich gesagt immer um Krankheit, weil dick wird, ist gleich krank. So wird das gleichgesetzt. Und es gibt aber so viel mehr als den medizinischen Kontext, wenn es um Gesundheit geht und wenn es um Mehrgewicht geht. Und um das aus dieser Medikalisierung, aus diesem ständigen medizinischen Kontext herauszuheben, ist Mehrgewicht ein guter Begriff geworden. Mhm. Und so verwenden wir den im politischen, im Aktivismus, um das herauszuheben und zu sagen, okay, es geht um so viel mehr. Was ist denn vor der Medizin? Wie geht man sonst mit dicken Menschen um? Und so hat sich Mehrgewicht als Begriff etabliert, den wir hier verwenden.
Wir wollen mal so klären, sage ich mal im Rahmen unserer Begegnung gleich während der nächsten 60 Minuten, was denn mit dieser Gesellschaft nicht stimmt. Und ich würde auch gerne mal bei dir anfangen und deiner eigenen Geschichte, denn mit deiner Geschichte bist du vielen ja auch natürlich Vorbild. Viele Dinge lassen sich einfach ganz wunderbar erklären. Was hast du als Kind zum Beispiel, was hast du dir angehört?
Also per se von zu Hause aus mal nicht wirklich irgendetwas. Meine Mama und auch meine Großeltern waren da immer sehr, sehr lieb. Da war es nie ein Thema. Nein. Ich bin ein Einzelkind und ich bin sehr verhätschelt und verwöhnt und geliebt worden. Und das ist wunderbar, dass ich das so sagen kann. Schwierig wurde es erst dann, wenn wir nach außen gegangen sind sozusagen. Ich habe also als Kind mitbekommen, wie manche Freunde der Familie meiner Mutter gesagt haben, dass sie mir nicht gut tut, weil ich ja dick bin und sie soll schauen, dass ich dünner werde. Oder dass es Tipps gegeben hat, du müsstest ja lieber ein dünneres Kind haben. Gib ihr nicht zu viel zu essen oder solche Dinge. Und dann natürlich in der Volksschule die ersten Hänseleien. Teilweise vielleicht auch schon ein bisschen im Kindergarten, da kann ich mich aber nicht so erinnern. Okay. Das weiß ich nicht genau.
Ist gut.
Ja, das finde ich auch, also, dass das gut ist.
Ist gut, wenn man einiges einfach auch vergessen
ja,
hat.
Ja, genau, man blendet das ein bisschen aus. Aber natürlich die ersten Hänseleien, solche Geschichten habe ich schon dann sehr stark mitbekommen. Meine Kinderärztin hat meiner Mutter geraten, als ich 7 Jahre alt war, ich soll doch eine Diät machen. Denn das ist problematisch und ja, und dann war das auch immer wieder ein Thema und natürlich im medizinischen Kontext sofort ein Thema. Das Interessante an der Sache ist, wenn ich mir so Fotos ansehe von früher, wenn ich so 7 war und dann mit 9 und mit 10 und nach jeder Diät war ich dicker als zuvor, wirklich nach jeder. Und es hat sich so gesteigert einfach über die Zeit. Aber so habe ich das alles immer mitbekommen. Also zu Hause war es nicht, aber von außen, meine Mama hat dafür gesorgt, dass ich sehr selbstbewusst bin, mich mit viel Selbstbewusstsein ausgestattet.
Wie hat sie das gemacht?
Das war ja wichtig. Erstens hat meine Mutter mich nie begrenzt im Sinne von, du kannst machen, schöpfe aus, was du kannst, du lernst gern, lerne, mache, was du machen kannst, du reist gern. Wenn du es dir finanzieren kannst oder ich dich auch unterstützen kann, ich wurde auch sehr liebevoll unterstützt da, dann mach das und bilde dich und mache, was du... Also ich hatte mich nie begrenzt. Ich konnte Sport ausprobieren, den ich wollte, ich konnte Gitarre lernen, das habe ich nicht lang gemacht. Aber ja, das heißt, ich habe immer von zu Hause mitbekommen, dass ich hier keine Grenzen habe. Ich bin sehr liebevoll erzogen worden mit, du bist gut, du bist schön, du bist toll. Und das sind alles so Dinge, und es war nie Thema, also es war zu Hause nie Thema, möchtest du nicht abnehmen, möchtest du, also von daheim aus war es nie da.
War denn jemand auch aus der Familie auch mehrgewichtig bei euch?
Ja, also ja, meine Omi, meine Oma, also die Mutter meiner Mutter war mehrgewichtig und meine Großmutter, also die Mutter meines Vaters, ich habe Omi und Großmutter auseinandergehalten, die war auch ein bisschen mehrgewichtiger,
okay.
Ja, genau, also ich habe das eher so, meine Eltern sind beide sehr schlank.
Mhm.
Ja, genau.
Okay. Und wann hast du das erste Mal gemerkt, das ist jetzt nicht eine private Geschichte hier einfach, sondern das wird gerade zu einem Thema im öffentlichen Raum?
Also,
weil sonst so Kindergarten, Familie, Freunde, Eltern von Freunden, das ist ja immer noch so privat.
So privat,
fast
genau.
Schon, ne?
Also so. Eher bemerkt habe ich das dann als Teenager in den 1990er Jahren. Da war auf einmal mollig und Molly-Mode und mollig sein und Ding und dann auch das Körperbild auf der anderen Seite dieses dünn sein. Gerade die 1990er oder 2000er Jahre waren sehr heftig. Was schlank sein, also man nannte es Heroin Chic teilweise von den Supermodels.
Wie nannte man das?
Heroin Chic.
Ah.
Das ist, über den Begriff können wir streiten.
Heroin. Oh, ich war die Heroin.
Heroin.
Die Heroin.
Nein, wie Heroin.
Heroin.
Das Gift,
Heroin.
Die Droge sozusagen.
Ja.
Und das war, Kate Moss hat damals auch sowas gesagt wie, nichts fühlt sich so gut an, schmeckt so gut, wie es sich dünn sein anfühlt. Das war das.
Das ist, ja.
Und also, das war damals dann so, man hat irgendwie gemerkt, okay, das ist ein Riesenthema. Supermodels waren, wie gesagt, sehr in und trendy und die waren 90, 60, 90, wenn nicht schlanker und all das. Also man hat einfach gemerkt, das ist ein viel größeres Thema. Und du bist da halt irgendwie als Teenager aber noch nicht so aware, dass du denkst, okay, das ist jetzt systemisch, sondern das war eher mehr so, okay, die sehen so aus, warum sehe ich nicht so aus und wie kann ich vielleicht so werden? Mhm. Das war eher das Thema für mich damals. Also den Überbau habe ich da noch nicht so gesehen. Ich habe das mehr so auf mich bezogen und halt, ja, so als Teenager ist es halt so schwierig. Du weißt sowieso nicht so, wie gehe ich mit meinem Körper um? Und wenn du dann ein dicker Teenager bist, kommt eben das halt auch noch dazu. Du bist halt immer, ich war im Tanzkurs diejenige, die man nicht zum Tanzen aufgefordert hat. Oder ich war diejenige, der man nicht geholfen hat, wenn sie jetzt irgendwo was brauchte oder so, weil ich es eh selber kann. Ich bin ja dick und patent und kenne mich aus. Also das sind auch so Sachen.
Aber interessante Kombination, dick und patent.
Ja, in gewisser
Weise. Was ja fast schon wertschätzend.
Ach ja.
Also,
und
patent.
Du kannst das schon selber. Du bist ja ein großes Mädchen. Ja. Ganz genau, richtig so.
Welche Sätze hörst du auch heute jetzt in deinem Leben, die vielleicht gar nicht böse klingen sollen? Mhm. Wir alle wissen, in diversen, auch empfindlichen Bereichen, benutzen wir Ausdrücke, wir meinen es nicht böse, aber es kommt eben nicht so gut an. Das haben wir in ganz vielen Bereichen dieses Lebens. Jetzt in diesem ganz speziellen Bereich, für den du Expertin bist. Mhm. Was sind das für Sätze, die vielleicht der ein oder andere bei sich dann auch wiedererkennt, der und die uns jetzt gerade hört, die erstmal gar nicht böse klingen sollen?
Du bist nicht fett, du bist schön.
Oh, echt?
Ja, du bist doch nicht fett. Also nicht so gesagt, sondern du bist doch nicht fett, sag doch nicht fett zu dir, du bist schön. Und ich weiß, dass man es nett meint, aber ich habe nie gesagt, dass Fettsein hässlich ist. Also nie. Ich habe nie gesagt, dass es dumm ist und nie, dass es hässlich ist und wie auch immer. Also das ist so eine Geschichte. Okay. Oder du hast so ein schönes Gesicht. Gern gefolgt dann irgendwann später von, aber der Rest, aber vielleicht wäre ein bisschen abnehmen dann doch gut, oder? Oder denk doch an deine Gesundheit. Kennt mich nicht. Und sagt, denk doch an deine Gesundheit. Was weißt du denn von meiner Gesundheit? Oder ich mache mir schon Sorgen um dich. Bist du sicher, dass es dir gut geht? Ja, wenn es nicht so ist und wir sind befreundet, rede ich mit dir drüber. Und wenn du befreundet mit mir bist und du stellst mir so eine Frage, das hat schon mal zur Beendigung von Freundschaften geführt. Solche Dinge zum Beispiel sind das ganz. Du bist so mutig. Du bist so mutig, dass du dich so anziehst. Bei deinem Gewicht gefolgt sozusagen oder bei deinem, so mutig, du trägst dein Bikini, das ist so mutig. Nein, es ist nicht, es sollte, in gewisser Weise fühlt es sich so an, auch als dicker Mensch, gebe ich
zu. Weil du weißt, wie die Gesellschaft tickt, von daher ist es wirklich mutig, aber das Problem ist davor.
Es sollte nicht mutig sein. Ja. Solche Sätze sind das, ja.
Durch dieses, sag ich mal, dauerhafte Herabwürdigung, die du auch in deiner Jugend, in deiner Kindheit erfahren hast. Mhm. Ja? Was hat es konkret jetzt mit deinem Selbstwert gemacht? Du hattest deine Eltern da auf deiner Seite, die haben das super gemanagt, als sie gemerkt haben, da kommen einfach solche Sprüche, da kommen solche Blicke, die waren immer an deiner Seite, die waren richtig cool, hast du ja gerade so erzählt. Mhm. Wie sehr hat es dein Selbstwert betroffen?
Eine ziemliche Zeit lang schon recht stark natürlich. Also gerade, wie ich gesagt habe, als Teenager, es wurde dann an der Uni besser. Ja. Je älter ich wurde, desto mehr bin ich einfach dann aware gewesen. Okay, ich war mir bewusst, dass solche Dinge woanders auch noch herkommen, dass viele Menschen so erzogen werden, dass Körperbilder ja nicht einfach so entstehen, sondern dass das viel Hintergrund hat. Und da wurde es dann allmählich besser. Aber gerade als Teenager war es schon sehr schwer. Weil du dich immer anders fühlst. Du warst doch immer anders. Ich war die einzige Dicke in meinem Freundeskreis. Mhm. Keiner kann nachempfinden, wie es dir geht. Das ist heute anders. Ich habe viele Freundinnen, die dick sind. Das ist schön, weil hier muss ich nichts erklären. Und du warst immer, wie gesagt, die Kleidung nicht gefunden hat, wenn alle gemeinsam shoppen waren. Es kennen so viele dicke Menschen, mit denen ich spreche, kennen das, wenn sie mit ihren Freundinnen shoppen gehen oder waren. Und die sind alle schlank und finden alle Klamotten. Und man selbst findet ein neues Paar Ohrringe oder einen Schal.
Okay. Und manchmal gehst du wahrscheinlich mit einem Kleidungsstück raus, weil du dir einredest, das passt. damit du was hast. Und zu Hause musst du einfach nur feststellen, es passt mir überhaupt nicht.
Und es ist auch nicht schön und es steht mir nicht. Gerade als Teenager war es auch schwierig, weil damals war die Mode noch nicht so weit. Die Klamotten waren so tröge und so alt für mich. Mit 16 so ein Muster, das überhaupt nicht gepasst hat und so. Also es war schwierig. Und so habe ich das, also so ist es schon immer wieder gewesen, dass man sich halt nicht so selbstbewusst gefühlt hat. Ich habe eine Zeit lang sehr weite Klamotten getragen. Nicht per se, weil ich mich nur in denen so toll gefunden hätte, sondern weil ich mich verstecken wollte. Ich bin nicht sehr, sehr groß, aber ich bin doch recht groß mit 1,75. Ich bin dick, man sieht mich immer. Also ich bin da. Mittlerweile habe ich auch pinke Haare, weil ich mir denke, ich bin eh da, also es ist egal, kann ich noch mehr da sein. Aber damals wollte ich verschwinden und das ist mir nie so richtig gelungen.
Wie verschwindet man denn?
Indem man sich kleiner macht. Also ich habe immer so ein bisschen den Kopf eingezogen. Zum Beispiel, indem man sich kleiner macht, indem man glaubt, wenn man schwarz trägt, fällt man nicht auf.
und man fällt auch vielleicht weniger auf als farbenfroh. Vielleicht aber auch nicht.
Und ein dicker Körper bleibt ein dicker Körper, ob ich ihn jetzt in Schwarz kleide oder in einer anderen Farbe. Aber ja, natürlich, pink ist auffälliger oder was auch immer. Ja. Aber ich habe wirklich versucht, ein bisschen zu verschwinden eine Zeit lang. Und ich habe natürlich auch einige Diäten durchprobiert. Immer wieder versucht, was nicht geht, was nicht alles gehen könnte. Und immer wieder auch abgenommen. Eine Zeit lang relativ stark abgenommen, aber da ging es mir gesundheitlich ziemlich schlecht. Aus anderen Gründen.
Ach so, okay. Oder weil du mit Gewalt dann abgenommen hast und das natürlich auch nicht im Sinne der Sache ist.
Und das auch nicht, aber da waren noch andere Probleme. Dann kriegst du natürlich die ersten Komplimente, weil du dann schlanker geworden bist.
Auch nicht gut, gell?
Nein, überhaupt
Komplimente
nicht.
Können nämlich ganz, ganz, ganz fatal sein. Ja. In jeder Beziehung, weil sie Druck ausüben, auch auf Menschen. Selbst wenn man bei der Arbeit gelobt wird für irgendetwas, es setzt dich selber unter Druck.
Ja, ich meine, es gibt natürlich Dinge, hey, das hast du super gemacht, danke dir. Ja, super, prima, das war ein toller Vortrag. Oder das Outfit steht dir, Bombe, hab einen schönen Tag, alles gut. Ja. Aber es sind natürlich du hast abgenommen, das steht dir aber schon, du bist jetzt schlanker im Gesicht, das ist aber schön.
Und hat es dich trotzdem ein bisschen gefreut erstmal?
Ja, aber natürlich.
Schon.
Weil das eine Bestätigung ist.
Aber es ist nicht nachhaltig.
Nein, es war nie nachhaltig. Also ich war schon ein dickes Kind, wie gesagt, immer schon. Und ich habe immer irgendwie gegen meinen Körper und nie mit meinem Körper gearbeitet.
Ja, es ist also auch durchaus, sage ich mal, Vererbung bei dir, genetisch, ganz viel davon.
Anscheinend, ja.
Ja, denn oft sind es natürlich, wie bei meiner Freundin Nicole Jäger zum Beispiel, kennst du Nicole?
Ja, Nicole kenn ich.
Bei Nicole hat es natürlich eventuell mit einer Veranlagung zu tun, aber vor allem einfach mit psychischen Problemen, mit Druck, mit Familie, weil es ihr wirklich schlecht ging als Kind. Und dann kam ein furchtbarer Trampolinunfall dazu. Also da lässt sich das sozusagen daher herleiten.
Ja.
Aber in deinem Fall einfach, es ist Genetik, es ist einfach schon immer so gewesen.
Es war immer so. Natürlich könnte man jetzt sagen, wenn du dich ganz stringent und eine ganz strenge Diät hältst, dein ganzes Leben lang, dann könntest du es vielleicht anders haben. Ja. Erstens weiß ich das nicht und zweitens halte ich von solchen Aussagen nicht viel, weil es nicht um Gesundheit oder mein Wohlbefinden geht, sondern um Schlanksein und das per se ist nicht das Ziel.
Du hast eine sehr wohltuende Wut auch irgendwann entwickelt. Habe ich erst vor kurzem gelernt von Steffi Reinsberger. Kennst du Steffi Reinsberger?
Ja,
die hat ein ganzes Buch geschrieben über Wut. Ja. Und da wurde mir erst klar, wie wichtig und wie gut Wut auch sein kann.
Ja,
Wut ist total gut, das hätte ich nie gedacht. Weißt du? Ich hätte voll negativ, ich würde doch nicht wütend sein. Aber Wut ist sehr, sehr gesund. Kurz davor noch, was war vor dieser Wut? Also dieser dauernde Verzicht auf Dinge. Ja? Wie schlecht ging es dir, bevor irgendwann dieser Wendepunkt kam und du gesagt hast, nee, liebe Gesellschaft, das mache ich so nicht mehr mit. Dieser dauernde Verzicht, diese Selbstdisziplin, die du dir selber auch viele Jahre auferlegt hast, mit den ganzen Diäten, hast du gerade gesagt. Wie schlecht ging es dir?
Ich könnte gar nicht sagen, dass es mir super, super schlecht ging. Ja. Es ging mir sicher nicht gut. Ich war einfach traurig. Okay. So traurig. Und ich war nicht ich selber eigentlich. Also ich bin per se immer schon ein eher optimistischer Mensch gewesen. So war ich schon immer. Das kann auch die Erziehung mit wahrscheinlich geprägt haben. Also mir fiel es immer schon leichter, die Dinge positiver zu sehen. Ich kann besser damit umgehen und mit Problemen auch, wenn ich nicht immer nur das Negative sehe, sondern versuche da auch anders rauszukommen. Aber ich war traurig. Ich war nicht ich selber. Ich wusste gar nicht wirklich, wer ich bin. Mhm. Weil wie soll ich das dann wissen? Ich habe mir sehr viele Dinge auch versagt. Also auch gewisse Sportsachen hätte ich nie gemacht, weil das machst du als dicker Mensch nicht. Du kommst ja nicht mal über den Kasten im Turnunterricht drüber. Wie könntest du da was anderes machen? Oder ich hatte Angst, mich auf ein Pferd zu setzen, weil ich Angst hatte, dass ich so schwer fürs Pferd bin. Ich wollte so gerne mal reiten, hatte aber dann Angst, dass das dem Pferd nicht geht.
Ja.
Und solche Dinge. Also ich habe vieles nicht ausprobiert.
Hast du inzwischen?
Nein, das habe ich noch nicht. Das steht noch auf der Liste. Mittlerweile denke ich mir, ich weiß nicht, aber ja. Altersangst, Alterspanik, nein. Aber vielleicht kommt es noch. Mal schauen. Aber damals wollte ich so gern und habe es nicht gemacht.
Was hast du denn irgendwann mal endlich gemacht an Aktivitäten zum Beispiel, was du dir eben selber verwehrt hast noch in der Zeit?
Also ganz prinzipiell, ich esse in der Öffentlichkeit und denke mir nichts dabei. Das sind sehr rudimentär bei solchen Dingen tatsächlich. Ich lache jetzt, das ist nicht immer einfach, man tut es nicht. Ich trage, was ich will.
Ja.
Was ich will, und das darf bunt und auffällig sein und das darf mich vor allem auch dicker aussehen lassen. Ja. Also ich kaschiere, bitte in Anführungszeichen, ich mag dieses Wort nicht.
Ja.
Ich verstecke mich nicht mehr in meiner Kleidung. Ich trage die Haare so, wie ich sie möchte. Ich lache so laut, wie ich möchte. Ich reise, wenn ich es mir leisten kann, und versage mir das nicht. Es gibt immer noch Dinge, die für mich teilweise schwierig sind. Also wenn irgendeine Bank oder so ein bisschen zerbrechlich aussieht, dann frage ich immer, kann ich mich da draufsetzen? Das ist geblieben.
Okay.
Das ist was ich sage. Aber ich fange an, das abzubauen. Und von Höhenangst und Co. mal abgesehen, die ich habe, versuche ich einfach immer wieder Dinge auszuprobieren, wenn sie mir einfallen. Aber ich lebe im Prinzip einfach so uneingeschränkt, es möglich ist.
Funktioniert es immer bei dir? Also, oder hast du manchmal noch so eine Art, sie bekommt so viel auch Anerkennung, sie hilft so vielen anderen und so. Und dann kommen aber immer wieder diese Momente, sagt sie, da breche ich dann auch mal kurz für ein, zwei Tage zusammen und kann das alles, was ich predige und von dem ich weiß, es ist Gold wert und es ist alles richtig und kann es dann selber doch nicht gerade mal wieder umsetzen. Kennst du es auch?
Na klar, das kann ich echt gut nachvollziehen.
Wann war der letzte schlechte Tag, der so war?
Ist noch gar nicht so lang her.
Mhm.
Ist noch gar nicht so lang her. Weil ich natürlich auch mit Dingen zu kämpfen habe, mit Ängsten zu kämpfen habe. Mir wurde vor Jahren schon immer wieder von Ärztinnen gesagt, du wirst bald krank sein, du wirst bald krank werden. Das geht bei dir gar nicht anders. Schau dir deinen Körper an, das geht gar nicht anders. Aber das sind Dinge, die Ängste hervorrufen. Ich bin auch eine Frau, die älter wird. Ich bin eine Frau in der Menopause, also in der Perimenopause. Ich komme da irgendwie in diese Richtung, was so ist, wie es ist. Aber da verändert sich der Körper. Das macht einem Angst, weil man immer im Hinterkopf hat, die haben das gesagt, dass das passieren wird. Was ist, wenn das wirklich passiert? Also das. Und es passiert auch immer wieder zwischendurch, wenn ich Geschichten höre. Also es kommen, und das ist wunderbar, das kann ich Nicole auch sehr nachempfinden, es ist wunderbar, Menschen kommen zu mir und erzählen mir ihre Geschichten. Also bei Veranstaltungen, egal was ich mache, sie kommen dann zu mir und erzählen, weil sie jemanden auch brauchen, dem sie es erzählen können, der versteht, wie es ihnen geht. Und das finde ich wunderbar. Aber da sind schon Geschichten dabei, die sind beängstigend. Weil man muss ja immer überlegen, wenn man aktivistisch tätig ist, so wie ich, dann bin ich ja nicht nur Sprecherin für viele Menschen und kann hoffentlich viele Menschen unterstützen, sondern es betrifft mich auch selbst. Und diese Abgrenzung ist gar nicht so einfach. Weil all diese Geschichten zu hören, manchmal denkt man sich vielleicht, okay, wenn der das passiert, dann kann das mir auch passieren. Das macht ein bisschen Angst auch.
An was denkst du zum Beispiel? Also gerade, was hast du da gehört?
Gerade wenn es um medizinische Themen geht, um Fehldiagnosen zum Beispiel. Oder zum Beispiel auch, es ist einfach so, wenn du heute orthopädische Operationen benötigst oder so, dann nur ab einem gewissen BMI, bekommst du sie nur beim gewissen BMI.
Okay.
Das bedeutet, manche, ich habe schon von Fällen gehört, die wurden sozusagen gezwungen, in Anführungszeichen, die Abnehmspritze zu nehmen, damit sie dann operiert werden können. Und all diese Dinge machen Angst. Was ist im Fall einer Triage, wenn da neben mir jemand normgewichtiger ein Beatmungsgerät braucht und ich liege da und MedizinerInnen müssen entscheiden, was ohnehin schon schlimm und furchtbar genug ist, bitte. Aber die entscheiden dann, nein, mein Leben ist weniger lebenswert, weil meinem BMI nicht passt. Das sind Dinge, die mich erschrecken. Ich habe meine Großeltern älter werden gesehen. Ich habe gesehen, wie sie im Krankenhaus waren. Ich war da sehr viel dabei. Als einziges Kind und Enkelkind und so ist man viel mehr eingebunden und das war auch alles gut so. Aber ich habe gesehen, irgendwann konnten meine Großeltern nicht mehr für sich sprechen. Das heißt, wir waren da, um für sie zu sprechen.
Okay.
Was ist, wenn ich da mal liege und niemand da ist, um für mich zu sprechen? Solche Dinge machen Angst. Das ist schon etwas, was... Und Medizin spielt natürlich eine große Rolle, was das betrifft. Ja? Und was natürlich auch immer wieder schon ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ich nicht immer ernst genommen werde, weil ich eben selber dick bin. Also okay. Ich bin ja betroffen, sozusagen. Ja. Und das macht mich weniger objektiv in den Augen anderer und das macht mich weniger intelligent oder ich kenne mich ja nicht wirklich aus. Ich argumentiere nur so aus dem Bauch teilweise heraus vielleicht oder so. Egal, wie viele Studien ich gelesen, wie viele Workshops ich besucht, welches Studium ich abgeschlossen oder was auch immer habe. Man nimmt dich nicht immer ganz so ernst, weil du bist betroffen und das kann, du hast einfach die Objektivität nicht und du kannst das gar nicht. Und das sind auch so Sachen, die ein bisschen... die frustrieren, sagen wir so.
Wann hast du dich zum letzten Mal darüber geärgert, dass du ganz offensichtlich nicht ernst genommen wurdest?
Gestern, Social Media.
Oh, was war?
Ich habe mich erdreistet zu sagen, dass Schlanksein nicht gleich glücklich sein ist und dass Schlanksein nicht gleich gesund ist und wurde mal wieder belehrt. Und dass ich wäre zu bissig und ich würde das eine mit dem anderen verwechseln und ich würde mich nicht auskennen und warum ich solche Sachen sage. Und egal, welche Beispiele ich gebracht habe und welche MedizinerInnen ich zitiert habe und was auch immer, es wurde nicht ernst genommen. Und da, irgendwann muss man es gehen lassen. Da sagt man, okay, gut, ich let it go, weil das ist meine psychische Gesundheit. Aber bis zu dem Punkt habe ich mich sehr geärgert.
Du hast dir viel anhören müssen. Und irgendwann hattest du keinen Bock mehr zu schweigen. Mhm. Es beginnt eventuell mit einer Schlüsselszene, über die du in diesem Buch schreibst. Wie alt warst du da, als das passiert ist? Oder wie lange ist es her?
Oh, das ist schon ein bisschen her. Das ist sicher, ja, das ist
okay.
Schon her.
Also 20 oder was? Irgendwie
ja,
so?
Ungefähr. Und, ja.
Okay, in den 20ern. Das heißt, erzähl bitte ganz kurz nochmal. Du gingst selber aus deiner eigenen Haustür raus.
Genau. Also ich gehe, es war ein wunderschöner Tag. Das beschreibe ich auch im Buch. Ich gehe nichts ahnend aus meiner Haustür raus und stoße mit jemandem zusammen. In dem Moment wusste ich nicht, wer es ist oder was. Und dann hat die Person einfach gesagt, ja, was ist mit dir, du Fette, brauchst du zu viel Platz oder hast nicht geschaut, sowas in der Richtung war das damals. Und ging einfach weiter. Und ich bin dann so da gestanden und war so ein bisschen vom Donner gerührt. So, was ist mit dir? Du bist so fett. Brauchst du viel Platz? Und ich denke mir, was ist mit... Wahrscheinlich hat die Person, war ein Mann nach dem ersten Augenschein an, vielleicht einen schlechten Tag gehabt. Es tut mir sehr leid für ihn, wirklich. Aber das ist noch lang kein Grund, jemanden so fertig zu machen. Und dann stehst du halt so da und denkst du dir nichts Böses und so. Aber ich muss schon sagen, als dicker Mensch ist manchmal das Haus zu verlassen, deine eigene Wohnung, deine Höhle zu verlassen, ein großer Schritt. Denn es gibt Tage, an denen fällt uns das gar nicht leicht. Es gibt Tage, an denen ist es wirklich schwer, weil wir wissen, ich weiß, ich werde angestarrt. Manchmal, weil den Leuten mein Outfit gefällt oder meine Haarfarbe, was super ist. Aber sehr oft auch, weil ich nicht dem entspreche, was Menschen sich unter einem guten, wertvollen, richtigen Menschen, was auch immer, vorstellen. Und das ist dann schon schwierig.
Und wir Menschen tun uns generell sehr schwer mit dem, was wir nicht gewohnt sind.
Das ist
was
richtig.
Ja für mehr Sichtbarkeit spricht. Dass man einfach diese Themen auch in die Öffentlichkeit bringt. Dass man sich zeigt. Ja?
Genau.
Dass du als Aktivistin da draußen bist, eine Community versammelst. Ja. Dass darüber oft gesprochen wird. Damit man sich also langsam dran gewöhnt.
Ja, genau. Ne? So bewegt sich zum Beispiel ein dicker Körper. Ein dicker Körper in Bewegung sieht anders aus als ein nicht dicker Körper in Bewegung. Nicht das eine ist besser als das andere. Es ist einfach so, dass es anders aussieht. Und das ist nicht seltsam, sondern es ist einfach ein dicker Körper in Bewegung, zum Beispiel.
Also das war schon so ein Wendepunkt auch, ne? Dieser eine Tag. Das heißt, wie hast du an dem Tag darauf reagiert? Wie ging es dir danach? Wo bist du hingegangen danach?
Im ersten Moment habe ich gar nicht richtig reagiert, sondern ich war einfach erstmal traurig.
Okay.
Und ich hatte einen Termin, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, was für einen Termin ich hatte. Aber ich habe dann einfach weitergemacht mit meinem Tag. Habe aber natürlich währenddessen, soweit ich mich erinnere, immer wieder darüber nachgedacht, was da passiert ist. Es geht mir öfter mit solchen, wenn ich solche Momente erlebe, ist das so im ersten Moment, es kommt darauf an, wie ich reagiere. Heute sage ich manchmal was. Sag ich einfach nur erst, im Wienerischen könnte man da sehr schöne Ausdrücke finden.
Oh ja, sag bitte. Ich liebe wienerische Ausdrücke.
Heute würde ich nur sagen, jetzt bist du deppert, was ist mit dir oder irgend sowas. Also ganz sanft.
Harmlos.
Es geht ganz anders auch, aber das mag ich nicht so gern, wenn es nicht sein muss.
Okay.
Und solche Sachen oder ich würde sagen, eine Entschuldigung wäre fällig oder was auch immer. Also ich würde heute viel mehr meine Frau stehen sozusagen. Aber am schlechten Tagen vielleicht auch nicht. An schlechten Tagen würde ich vielleicht sogar Entschuldigung sagen. Was furchtbar ist, weil wofür soll ich mich entschuldigen?
Ja.
Aber damals war es einfach so, dass ich gar nichts weiter gesagt habe. Ich habe dann einfach nur tief durchgeatmet, würde ich weiß, und bin einfach meinem Tageswerk nachgegangen. Habe es aber natürlich nicht vergessen. Sowas vergisst du nicht. Du verdrängst es dann, aber irgendwann kommt es dann mal wieder. Das kann in den ungewöhnlichsten Situationen oder auch erst Wochen später oder so sein. Aber du denkst immer wieder drüber nach.
Du bist dann Aktivistin geworden. Also ich meine, hast mit einem Blog auf jeden Fall angefangen dort. Dieses Buch, das du jetzt geschrieben hast, das zeigt ja auch viele Geschichten von Frauen, die sich auch endlich trauen, die nicht mehr leise sind. Aber das Wort Mut ist schon auch wichtig. Es braucht schon auch trotzdem für Dinge Mut.
Ja.
Wo musst du heute noch mutig sein?
Bei großen Vorträgen von Menschen, wo ich nicht weiß, wie sie mir gesonnen sind zum Beispiel, muss ich manchmal ein bisschen mutig sein, um vor die Menschenmenge zu treten.
Kommen, weil du da ja sprichst eigentlich.
Ja, zum Beispiel.
Oder?
Ja, genau, richtig.
Also
manchmal müssen sie auch da sein, weil es eine Konferenz oder so ist. Also, okay. Da brauche ich ein bisschen Mut, um mich hinzustellen und immer das direkt zu sagen, ich bin sehr wienerisch erzogen worden, sehr österreichisch erzogen worden. Das bedeutet...
Das sagst du denen dann oder sagst du nur uns
das
jetzt
ich,
gerade?
Das sag ich euch hier. Das sag
ja,
ich dir
ja,
hier.
Ja.
Weil wir sind sehr oft so ein bisschen mit Zucker, so ein Umweg. Wir sind nicht so direkt.
Okay.
Ich habe wunderbare Freundinnen, die in Deutschland groß geworden sind und die sind alle viel direkter als ich. Und ich tue mir da ein bisschen schwer. Aber es gibt Momente, in denen ist Direktheit das Einzige, was wirklich genau effektiv das ist, was es sein soll. Also wenn ich jetzt vor einer Menge von MedizinerInnen stehe oder medizinischem Fachpersonal, dann kann ich nicht immer lieb sein oder irgendwie umschreiben, sondern dann muss ich direkt sagen, das ist das Problem. Menschen haben Angst vor euch. Das ist ein Problem. Und wenn ihr das Problem nicht seht, dann seid ihr vielleicht im falschen Beruf.
Ja.
Habe ich laut gesagt. Genau. Und das sind solche Momente, wo ich mir denke, habe ich das jetzt wirklich gesagt? Manchmal braucht es ein bisschen Chuzpe oder Mut, das auszusprechen.
Ja.
Das ist so. Aber das sind so Sachen. Aber sonst spreche ich gern vor anderen Menschen. Also ist das nicht so eine Sache. Das braucht manchmal Mut. Manchmal braucht es auch Mut. Mut. Es ist nicht wirklich Mut. Es braucht mehr. Es braucht Stärke.
Mhm.
Manchmal im Bikini am Strand entlang zu spazieren und sich wirklich nichts zu denken und dass einem vollkommen egal ist, was andere sagen. Weil das wirklich auszublenden und sich wirklich nicht damit zu beschäftigen, ist Training. Das gelingt dir nicht von Anfang an, weil du ja weißt, dass Menschen dich anschauen. Solche Sachen sind
es. Wie trainiert man das? Außer durch Wiederholung und einfach machen.
Am besten mit lieben Menschen, die einen genauso mögen, wie man ist.
Mhm.
Und die nimmt man mit. Und dann macht man das gemeinsam. Also man geht gemeinsam mit seinen dicken, fetten Freundinnen irgendwo schwimmen und dann sind alle dick und fett. Und dann redet man drüber und wenn sich einer unwohl fühlt oder eine Person unwohl fühlt, dann kann man dann ist man da, dann kann man miteinander reden und das zum Beispiel machen. Indem man sich auch Vorbilder sucht, die Ähnliches tun. Es gibt ja online zum Glück, Social Media können wir darüber sprechen, ob das immer gut ist. Nein, leider. Aber es gibt auch gute Seiten und es gibt gute Vorbilder. Es gibt dicke, fette Vorbilder. Und die zeigen dir, wie es gehen kann. Und das kann man nachmachen. Manchmal ist es ein Schritt. Es ist ein erster Schritt. Und manchmal geht es in die Hose. Zum Beispiel auch modisch gesehen. Manchmal trägt man irgendwas und das passt dann gar nicht. Und dann sieht später, nein, das war nicht. Aber du hast es probiert.
Ja.
Es braucht einfach auch diesen ersten Schritt. Das ist nicht immer einfach. Und nicht immer werden Menschen nett reagieren. Aber es lohnt sich im Endeffekt.
Hast du eine spezielle Technik, wie du manchmal dich überwinden kannst? Also du sitzt zu Hause und fragst dich, mache ich es jetzt oder mache ich es nicht? Hast du irgendetwas, was dir diesen mentalen Schubs gibt?
Nein, das ist eine Millisekundenentscheidung. Ich bin ein Bauchmensch.
Mhm.
Das ist eine Millisekundenentscheidung, zu sagen, okay, Bobby, jetzt auf. Los, weil ich weiß nämlich, wenn ich es nicht tue, bereue ich es. Also immer, wenn ich das Gefühl habe, soll ich es machen, soll ich es nicht machen. Und ich weiß dann, wenn ich das jetzt nicht tue, werde ich es ewig bereuen, dass ich es nicht gemacht habe. Dann muss ich es machen.
Ja.
Also mache ich es mit aller Konsequenz.
Es ist immer das Gute. Ich kenne es auch manchmal, weißt du, gehe ich heute Abend auf dieses eine Konzert oder nicht? Boah, es ist jetzt hier gerade so gemütlich und Wetter ist ja so schlecht und jetzt mich nochmal so hoch zu raffen. Aber am Ende... Wenn man nicht weiß, ja oder nein, immer ja.
Ja.
Immer machen.
Ja, genau.
Man bereut es so gut wie nie.
Richtig.
Und man freut sich am Ende danach.
Ganz genau.
Ah, ich habe es gemacht.
Ja,
jedes
genau.
Mal wieder, weißt du, ein Dopaminausstoß wahrscheinlich, den man mitnimmt. Ich denke heute noch an das Konzert. Zum Glück habe ich bei dem Konzert von Balbina, habe ich damals, obwohl ich so faul war, ich bin hingegangen nach Heidelberg und freue mich heute, Jahre danach, immer noch über diesen Moment, dass ich gegangen bin.
Es gibt nichts Besseres, als einen Bikini zu tragen. Ich sage dir auch, warum. Du wirst es vielleicht nicht wissen. Aber Bikini ist total angenehm. Erstens kann ich mich schneller umziehen, wenn er nass ist nachher. Geht viel einfacher als im Badeanzug, der klebt dann immer so im Körper grauenvoll. Und zweitens ist es viel angenehmer, weil nicht immer alles nass auch am Bauch und so ist. Und deswegen finde ich das viel netter, viel, viel netter, ein Bikini zu tragen als einen Badeanzug. Und deswegen mache ich es mittlerweile auch. Hat aber gebraucht, ich habe ihn lange nicht getragen.
Mich interessiert noch, quasi diese kleinen Umschreibungen, die du als Wienerin gerne verwendest, wo deine deutschen Freundinnen einfach ein bisschen irritiert sind, weil die halt so viel direkter sind. Und Bobby geht aber als gute Wienerin ein bisschen diese Umwege.
Die Maschek-Seite, wie wir es nennen.
Die was?
Die Maschek-Seite. Die Maschek. So ein bisschen hintenrum von der Maschek-Seite.
Was ist Maschek? Was heißt Maschek?
Ja, das ist jetzt eine sehr gute Frage. Ich habe sicher mal gegoogelt und weiß es jetzt nicht
mehr. Okay, aber es ist halt widerisch, einfach Maschek.
Es ist ja wie Maschek, also so ein bisschen hintenrum. Mhm,
ja, was könnte das sein zum Beispiel?
wenn ich, also so wie bei diesen Vorträgen, wenn ich so direkte Sachen sage, das ist was für mich, was ungewohnt ist, weil ich es nicht immer so aussprechen würde. Also ich würde nicht immer so sagen, ich hätte die wirklich sich zu trauen, Medizinerinnen zu sagen, und wenn sie das nicht so machen und wenn sie das so sehen, dann sind sie vielleicht im falschen Beruf. Das ist ja auch schon, das ist ja schon ziemlich frech. Und man nimmt sich ja schon was raus, würde ich mal meinen, in gewisser Weise. Auf der anderen Seite sehe ich es einfach so. Und das ist etwas, wo ich früher vielleicht gezögert hätte, es zu sagen. Wo ich gezögert hätte, das so direkt auszusprechen. Wo ich dann von meinen Freundinnen oft zu nehmen komme, Bobby, ja, sag, mach, tu, schreib, ist okay. Das sind solche Momente. Wenn ich das nächste Mal einen erlebe, schicke ich ihn dir. Ich weiß jetzt nicht genau, also es gibt immer wieder so Situationen.
Ich glaube, MedizinerInnen, die vertragen schon eine ganze Menge. Denen kann man schon so einiges von Latz knallen. Außerdem, ja, es geht ja auch um Wirkung. Und Wirkung erfordert eine Direktheit.
Nein, natürlich, natürlich.
Damit man auch aufwacht. Gerade bei Konferenzen. Wie viel wird da geschlafen im Publikum?
Weißt du? Genau, also. Das kann ich ja nicht machen. Nein, und es sind ja auch so Sachen, wenn ich sage, die Gesundheit dicker Menschen ist euch vollkommen egal, weil ihr euch so benehmt, wie ihr euch benehmt. Ja. Und das sind halt so Sachen, die natürlich aufstoßen. Das ist, was so im ersten Moment ein furchtbarer Abwehrmechanismus auch einsetzt. Und dann, nein, stimmt ja gar nicht. Und du leugnest und du willst dir nur was schönreden. Und ich leugne nicht und ich rede mir auch nicht schön. Also das sind schon so Sachen, die habe ich gebraucht, bis ich da hingekommen bin, ganz einfach.
Du kommst aus der PR, hast Politikwissenschaft studiert und dann bist du wie zum Bloggen gekommen? Also wann fängt man einen Blog an?
Ich habe in der Wissenschaftskommunikation gearbeitet und das ist schon ein total spannendes Feld, aber halt sehr bisschen trocken, seriös.
Aber alle lieben das eigentlich, Wissenschaftskommunikation. Ist cool. Das ist ja total der latest Shit heutzutage.
Super, super wichtig. Also. Super, super wichtig und ich habe ganz spannende Sachen machen dürfen, ganz tolle Sachen gesehen. Aber das ist halt immer nur eine Seite gewesen. Mhm. Ich war in meinem Leben immer schon ein bisschen zu unwissenschaftlich für die Wissenschaft und zu wissenschaftlich für den Mainstream. Grundsätzlich, prinzipiell. Und die eine Seite war da schon irgendwie, okay, das hat Spaß gemacht, aber auf der anderen Seite, Mode war immer ein großer Motivator für mich. Ich liebe Mode sehr. Immer schon, habe eine Zeit lang nicht das gefunden, was ich wollte, um anzuziehen, aber es ist dann immer besser geworden und dann kam so langsam das Bloggen, das Plus-Size-Bloggen aus den USA und aus Großbritannien. Okay. Und da sind die ersten Plus-Size-BloggerInnen dann größer geworden und man hat so die modischen Vorbilder gehabt. Und da dachte ich mir, ich habe in meinem Job noch nicht genug zu tun, weil ich arbeite schon 50, 60 Stunden die Woche, reicht nicht. Also brauche ich noch ein Hobby. Und habe dann einfach das Plus-Size-Bloggen für mich entdeckt und so hat das langsam angefangen. Dann habe ich Kontakte geknüpft zu allen möglichen Leuten und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay gut, es ergibt sich jetzt eine Möglichkeit, ich kann mich selbstständig machen. Mit dann Curvect, weil mein erster Blog hieß nicht Curvect, das war dann der nächste. Und
Curvy und Perfect, daraus wird Curvect.
Ganz genau richtig, Curvy und Perfect. Und dann Bauchgefühl, habe ich mich dafür entschieden, das so zu machen.
Und heute bist du eine ganz wichtige Stimme natürlich, durch den Blog, durch deine Auftritte bei Social Media, durch das Buch natürlich. Und das Kernthema ist Gewichtsdiskriminierung, denn da kann in der Gesellschaft noch so einiges passieren. Da ist noch wahnsinnig viel Luft nach oben.
Ja.
Über Sprache und diese Sätze, die man so hört und die einen wirklich manchmal ins Mark treffen, haben wir gerade schon gesprochen und davon gehört. Wie weit geht denn Gewichtsdiskriminierung? Ja? Wo viele vielleicht gar nicht sich dessen bewusst sind, das ist Gewichtsdiskriminierung. Also wie weit geht das? Was gehört da alles dazu?
Gibt ganz verschiedene Bereiche. Nehmen wir jetzt was, wo wir nicht so oft drüber sprechen. Job. Gerade im Arbeitsumfeld. Es ist zum Beispiel so, dass man festgestellt hat in Studien aus den USA, dass vor allem Frauen, das betrifft vor allem Frauen, aber einem gewissen BMI weniger Stundenlohn haben, einen niedrigeren Stundenlohn haben als ihre schlanken Kolleginnen. Das betrifft schon einen BMI ab 24. BMI ab 24 bedeutet Normgewicht übrigens. Also wir sind noch nicht im Bereich von Übergewicht und nicht im Bereich von Adipositas. Aber das ist zum Beispiel ein Thema. Das ist Diskriminierung. Du schaust nicht entsprechend aus, wir geben dir weniger Geld. Nicht, weil du schlechte Leistung bringst, sondern weil du nicht dem Körperbild entsprichst, das wir wollen.
Aber niemand kommuniziert das natürlich. Nein, natürlich. Das weiß man einfach nur durch die Studien. Dann am Ende hat man es festgestellt.
Genau, richtig,
naja,
genau,
klar.
Richtig. Man hat auch festgestellt, dass schon bei Einstellungsgesprächen oder bei Einstellungen ein Problem herrscht. In der HR zum Beispiel, Human Resources. Da gibt es ein ganz tolles Beispiel, das habe ich auch im Buch, eine Juristin, die einen Abschluss gemacht hat, sehr gute Studienergebnisse hatte und auch schon ein bisschen Berufserfahrung, soweit ich weiß, und hat dann einen Job gesucht und hat 10 Bewerbungen mit Bild und 10 Bewerbungen ohne Bild verschickt. Die 10 Bewerbungen ohne Bild, auf die hat sie alle Antworten bekommen und hat Vorstellungsgespräche bekommen. Auf die 10 Bewerbungen mit Bild nicht. Man hat festgestellt, dass wenn Menschen in der HR oder bei Einstellungen sozusagen dicke Menschen auf einem Bild sehen, das beeinflussen kann, ob sie Leute einladen oder nicht, ob sie Leute einstellen oder nicht, weil sie ihnen gewisse Attribute zuweisen. Mhm. Sie sagen, eine dicke Person, und dann ist dann egal, was im CV dieser jungen Frau stand, also im Lebenslauf dieser jungen Frau stand, man hat das Attribut voll, lethargisch, passiv und vor allem auch dumm. Die will ja gar nicht, die hat keine Energie, die will ja gar nicht weiter hinaus, die will keine Karriere machen, sonst wäre sie nicht dick. Weil würde sie wirklich wollen, dann wäre sie dünner, dann wäre sie leistungswilliger. Dicke Menschen sind nicht leistungswillig, sagen Vorurteile. Mhm. Und insofern spielt das eine große Rolle. Das heißt, der Zugang zum Job wird schwieriger, der Stundenlohn kann niedriger sein und auch bei Beförderungen werden mehrgewichtige Menschen gerne übergangen, gerade wenn es um repräsentative Jobs geht. Mhm. Also alles, wo das Äußere einfach vielleicht mehr eine Rolle spielt oder wo du ein Unternehmen mehr repräsentierst oder was auch immer, das ist etwas, wo man auch nachweisen kann, zeigen Studien auch immer wieder, dass dicke Menschen nicht befördert werden, weniger befördert werden. Also das ist Diskriminierung, wenn es für mich keine Arbeitskleidung gibt in meiner Größe. Ja. Die ich aber brauchen würde, um den Job anzutreten. Diskriminierung. Ja. Also das ist die eine Sache. Dann zum Beispiel in der Medizin, also ich könnte aber auch sagen im öffentlichen Raum. Denken wir an Platzprobleme im öffentlichen Raum. Das betrifft uns eigentlich alle, aber den einen mehr, den anderen weniger. Aber wenn ich an öffentliche Toiletten denke, wie schmal und eng die manchmal sind. Mhm. Oder der Raum ist einfach viel zu klein. Das ist Diskriminierung. Es ist einfach so. Wenn ich da nicht reingehen kann, jetzt kann man natürlich, sagen mir jetzt Leute, ja, dann nimm ab. Ich meine, das ist ja der Norm entsprechend. Ist es wirklich der Norm entsprechend? Es gibt immer mehrgewichtige Menschen. Das ist die neue Norm.
Ah, ja.
Sage ich jetzt einmal ganz provokant. Aber ich sehe nicht, dass die Toilettentüren größer werden oder sowas in der Richtung. Also das könnte man zum Beispiel auch in diesem Bereich sehen. In der Medizin haben wir das Problem, dass aufgrund eines gewissen Stigmas, das einfach vorherrscht, was dicke Menschen betrifft, Patientinnen nicht richtig behandelt werden teilweise, Anamnesen falsch gemacht werden, falsche Diagnosen entstehen, Untersuchungen nicht passen, Blutdruckmanschetten zu eng sind, dann kann natürlich nicht gut Blutdruck gemessen werden. Also alle möglichen Liegen nicht für ein gewisses Körpergewicht ausgelegt sind. Ich durfte mich nicht auf eine Liege legen, weil die nicht für Patientinnen über 100 Kilo gemacht war. Kein Mensch muss über 100 Kilo haben. Deswegen habe ich keine Liegen für Menschen über 100 Kilo und deswegen konnte ich mich dort nicht drauflegen.
Man kann sich kaum vorstellen, dass es eine Liege gibt, also eine Untersuchungsliege, die nicht 100 Kilo oder 150 Kilo aushält. Das kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
Also das sind halt so Geschichten. Warum ist das nicht schon von Haus aus so konzipiert, dass sich alle möglichen Menschen auf eine Liege legen können? Fragezeichen, ja. Da gibt es dann einiges, worüber man diskutieren kann. Aber solche Dinge zum Beispiel, das ist Diskriminierung. Und das ist einfach mehr als Beleidigung, mehr als grauenvolles Mobbing, was ja schon schlimm genug ist, auch am Arbeitsplatz immer wieder ein Thema, bei dicken Menschen ebenso, leider. Das ist einfach Diskriminierung, weil es dein Leben nachhaltig negativ beeinflusst. Es nimmt dir Jobchancen, es nimmt dir Gesundheit, es nimmt dir Zukunftsperspektiven. Und das ist Diskriminierung.
Ganz banale Dinge wie tatsächliche Sitzgelegenheiten.
Ja.
Also du hast auch drüber geschrieben, im Restaurant.
Ja.
So, dann kommt natürlich die Frage, Raum ist begrenzt und man möchte so und so viele Menschen auch unterbekommen und für den Tisch und Stühle ist nur so viel Platz. Also da stecken knallharte wirtschaftliche Berechnungen dahinter.
Ja.
Gibt es auch diese Momente, wo du verstehst, dass manche in der Planung sich an einem Durchschnitt orientieren?
Sagen
kann man das auch manchmal nachvollziehen?
Jetzt muss ich ein unbefriedigendes Jein sagen. Also, ich bin Unternehmerin. Mir ist also vollkommen klar, dass Wirtschaftlichkeit ein wichtiger Faktor ist. Ich bin aber auch Systemkritikerin und sage, dass das System, wie wir es etabliert haben, auch das Wirtschaftssystem, wie wir es haben aktuell, uns allen schadet. Nicht nur dicken Menschen, sondern prinzipiell allen schadet. Manchen nicht so sehr, weil die haben sehr viel Geld, aber sehr vielen Menschen. Und insofern wäre es wichtig, dieses System zu überdenken. Was auch immer das bedeutet, das hat ja alles Konsequenzen, aber darüber müsste man mal nachdenken, was man alles machen kann. Das haben sehr intelligente Menschen schon darüber nachgedacht, denen sollten wir vielleicht öfter mal zuhören. Und insofern, ich kann es auf der einen Seite verstehen, auf der anderen Seite will ich es nicht verstehen, weil es einen anderen Weg geben muss. Es gibt einen anderen Weg. Es gibt immer einen anderen Weg, wenn man es will. Das kann natürlich im ersten Moment wirtschaftliche Nachteile mit sich ziehen. Das ist eben genau das Problem. Ja? Mir ist schon vollkommen klar, dass in Flugzeugen immer mehr Leute drin und transportiert werden sollen und dass das wirtschaftlicher ist und dass damit mehr Geld gemacht werden kann. Ja? Aber ist es wirklich gut? Ist es für uns gut, wenn wir nicht so viel Beinfreiheit haben? Was ist denn mit Menschen, die Thrombosen bekommen? Das betrifft nicht nur dicke Menschen. Ja. Was ist denn mit denen? Was ist, wenn wir immer enger sitzen, wenn wir so lang fliegen? Das ist für uns alle nicht gut und nicht gesund und stressig ist es auch.
Dann sagen sie halt, ja gut, dann wird es teurer, können sich nicht mehr so viele Menschen das Fliegen leisten.
Es wird aktuell ohnehin teurer, wenn ich das mal so dezent formulieren darf. Aber es gibt immer ein Für und Wider. Und ja, es gibt wahrscheinlich, wenn man es konsequent geht, auch Einschnitte für uns alle in gewisser Weise. Ob wir die tragen wollen oder nicht, muss man sich dann ansehen. Aber was ist denn die Konsequenz? Dass wir immer so weitermachen wie jetzt und dass darunter immer mehr Menschen leiden? Das ist keine, nein. Ja. Das geht nicht.
Du hast auch geschrieben, es gibt eine Studie, dass dicke Menschen generell sehr spät Hilfe holen beim Arzt.
Ja.
Warum?
Weil sie ihnen immer wieder Vorurteile begegnen, weil ihnen immer wieder gesagt wird, sie dürfen sich nicht auf diese Liege legen.
Du hattest die Frage so gesehen schon beantwortet.
Genau. Also das macht etwas mit einem. Das ist ja noch ein Minimalbeispiel, aber das macht etwas mit einem. Dicke Menschen haben Angst. Dicke Menschen haben negative Erfahrungen gemacht und deswegen kommen sie oft erst, wenn es schon zu spät ist oder sehr, sehr, sehr spät ist. Und das ist natürlich, der dicke Mensch kommt dann ins medizinische System hinein, wenn er wirklich etwas hat, nicht vorher. Prävention, das sage ich immer wieder, ist da kein Thema, aber Prävention wäre so unglaublich wichtig. Weil Prävention ist für die Gesundheit allgemein wichtig, vollkommen wurscht, wie dick oder dünn du bist.
Okay, aber man gibt dir jetzt keine Prävention. Also du bekommst sie
schon.
Dann nicht.
Also,
theoretisch schon, aber du traust dich halt nicht so.
Genau richtig.
Weil du immer wieder hörst, ja, das liegt nicht daran, dass sie ein Geschwür innen drin haben, sondern wahrscheinlich hat es zu tun damit, dass sie einfach zu viel essen oder was.
Was auch immer genau richtig. Also, dass du reduziert wirst auf, du kommst im Prinzip bei Ärztinnen zu Türen. Eine Medizinerin, Bianca Itario, hat das gesagt mal in einem Interview und sie hat es seitdem öfter wiederholt. Du kannst als dicke Person mit einer Axt im Kopf wirklich in die Notaufnahme kommen und dir wird gesagt werden, nehmen Sie ab, das ist Ihr Problem. Und das ist jetzt ein etwas überspitztes Bild, aber es trifft es sehr, sehr gut. Und das sagen MedizinerInnen, das sage ja nicht ich. Ja? Und es gibt einfach so viele solcher Beispiele, vielleicht jetzt nicht so drastisch, aber nein doch, auch drastisch, wo Krebsdiagnosen zu spät stattgefunden haben und so weiter. Wo Menschen gedemütigt werden, wo Menschen vom medizinischen Fachpersonal teilweise nicht angefasst werden, weil die sagen, wir ekeln uns vor ihnen, weil sie fett sind. Wir mögen sie nicht einfach. Das sind alles so Dinge, die dazu führen, dass Menschen nicht rechtzeitig sich Hilfe suchen, beziehungsweise sich zum Beispiel, es gibt bei uns so einmal im Jahr Gesundheits- und Gesundenuntersuchung heißt das, kannst du machen lassen, Blutabnahme und was
auch immer. In Österreich.
In Österreich, genau. Und das ist eine gute Prävention. Wiegen lasse ich mich nie, da können Sie machen, was Sie wollen. Wiegen lasse ich mich im medizinischen Kontext nur in gewissen Fällen, wo es wirklich sein muss, sonst. Ja, aber das ist meine Entscheidung. Aber so ein Blutbild zu machen und mit Ärztinnen zu sprechen, ist eine gute Sache. Wenn man präventiv arbeiten möchte mit seinem Körper. Finde ich super, wenn das jeder kann. Finde ich super, dass es die Möglichkeit gibt. Allerdings, wenn du Angst hast, wenn du reingehst und dir immer nur gesagt wird, ja, schauen Sie sich an, das ist ja alles überhaupt kein Wunder. Also Ihnen wird das wird nichts. Oder du wirst immer, dann machst du es nicht. Aber es ist so wichtig.
Nun ist ja das die Lösung für das Problem der dicken Diskriminierung, dass kaum jemanden interessiert, der die nicht davon betroffen ist. Wie kann man das ändern?
Es ist schon teilweise sehr schwierig, auch bei Menschen, die dick sind. Weil wir natürlich in einem System aufwachsen, das uns sagt von Anfang an, du bist falsch. Und wir glauben es irgendwann. Viele Menschen glauben es irgendwann. Aber schlechte Behandlung ist einfach nie fair, nie angebracht und du hast sie nie verdient. So. Also du setzt auf mehreren Seiten an. Auf der einen Seite bei Menschen, die glauben, sie haben es verdient, weil sie ja fett sind und weil sie dick sind und weil sie es nicht besser verdient haben. Und da sage ich, nein, das ist so nicht. Du hast es verdient. Kein Mensch hat keinen Respekt verdient. Punkt. Und auf der anderen Seite, wenn wir wirklich ein Interesse daran haben, dass wir ein gut funktionierendes Gesundheitssystem haben und wenn wir wirklich Interesse daran haben, dass Menschen gut arbeiten können und länger arbeiten können oder mit mehr Einsatz arbeiten können, vielleicht sogar Spaß an der Arbeit haben, dann wäre es gut, wenn wir uns überlegen, wie wir mit dicken Menschen umgehen. Denn noch einmal, es gibt immer mehr dicke Menschen. Ja. Wir überlegen nie, warum das so ist und was das bedeutet und was wir für dicke Menschen tun können. Aber sie sind ein wichtiger Teil in unserem System. Du kannst sie nicht außen vor lassen. Ja. Das geht einfach nicht. Das geht sich zahlentechnisch gar nicht aus.
Vielleicht ist der erste Schritt, dass man die Menschen dazu ermutigt, dahinter dieses erste Urteil zu schauen, weil man nie weiß, was ist ja... begegnet uns in ganz vielen Situationen. Mhm. Was ist denn, selbst wenn wir uns über jemanden aufregen, der gerade falsch abgebogen ist oder zu stark gebremst hat oder so weiter, schau dahinter, was ist denn in dessen Leben plötzlich los? Wir wissen nicht, der wahre Hintergrund ist. Und das gilt natürlich auch für dicke Menschen, denn ich glaube, bei den wenigsten ist es der Fall, dass sie sich einfach schlecht ernähren oder zu viel essen. Das ist ja meist gar nicht der Grund, ne?
Ja, also das Bild des Chips-essenden dicken Menschen, der immer auf der Couch sitzt, das hat sich gut festgesetzt in den Köpfen vieler Menschen.
Es gibt sie auch, sicherlich, klar, logisch,
ja,
bei, ne,
ja,
Logen, aber...
Ja, aber die Sache ist einfach, es spielt so viel mehr eine Rolle. Und es spielt auch eine Rolle, wie dein Zugang zu Lebensmitteln ist. Es spielt eine Rolle, wie viel Geld du verdienst. Welche Lebensmittel kann ich mir leisten? Wie viel Zeit habe ich, Lebensmittel zuzubereiten? Weiß ich, was in Lebensmitteln drinnen ist? All das spielt eine Rolle. Das spielt für uns alle eine Rolle. Also für alle Menschen und eben auch für dicke Menschen. Und wenn du einen dicken Menschen, ich habe das vorher sehr verkopft natürlich, ich komme immer mit Wirtschaftsfakten und Zahlen. Aber wenn du einen dicken Menschen begegnest, dieser dicke Mensch ist für dich ein unbeschriebenes Blatt. Alles, was du von den Menschen siehst, ist die Hülle.
Ja.
Und die sagt dir gar nichts.
Nein.
Denn wenn ich deine Hülle sehe, sehe ich auch, ich sehe jemanden sehr sympathischen. Aber das ist eine Annahme. Aber
sehr oberflächlich auch einfach nur. Genau. Wir wissen nichts über diesen Menschen.
Wir wissen nichts. Ich weiß nichts. Und genauso ist ein dicker Mensch ein unbeschriebenes Blatt. Und genauso begegnet doch der Menschen. Was hast du denn davon? Was hast du denn davon, wenn du auf Menschen so draufhaust oder wenn du ihnen so negativ begegnest? Was bringt es dir selbst?
Das bringt uns zu der Frage, warum urteilen Menschen eigentlich so? Mhm. Warum machen dicke Körper so viele Menschen wütend, ja sogar geradezu? Warum? Was steckt dahinter?
Die große Frage, gell? Weil sie es gelernt haben. Aus verschiedensten Bereichen. Im Buch schreibe ich über verschiedenste Dinge. Das Körperbild, das wir heute haben, hat auch rassistische Wurzeln, wenn es um dicke Menschen geht. Das haben andere Menschen viel besser aufgearbeitet als ich noch. In meinem Buch habe ich nur einen kurzen Aspekt damit mit einfließen lassen. Aber es geht zum Beispiel um die Sklavenhaltung und die Zeit damals, als Sklavinnen nach Europa gebracht wurden, schwarze Sklavinnen.
Mhm.
Und die Körper dieser Frauen beschrieben wurden sie sehr negativ und abwertend beschrieben. Also große Hintern, zu breite Hüften und so weiter. Dieses sehr negative Bild hat sich übertragen auf dicke Körper. Ein dicker Körper war ein schlechter Körper.
Mhm.
Ja, also der Körper von Menschen wurde entwertet damals. In dem Fall von Sklavinnen, von schwarzen Menschen. Und dieses Körperbild hat sich weitergetragen. Wir haben auch ein sehr moralisches Körperbild. Also wir haben einen sehr moralischen Begriff. Also Völlerei, Fresssucht, all diese Dinge, Genusssucht, verbinden wir mit etwas sehr Negativem. Also man hat keine Disziplin.
Mhm.
Und wenn du Disziplin hast und wenn du diszipliniert bist und dich an genau das hältst, woran du dich halten sollst, dann bist du dünn. Weil nur mit Disziplin, das ist, und du bist undiszipliniert, wenn du dick bist. Also wir haben auch da steckt sehr viel. Hat sogar auch, wenn du mich fragst, religiöse Gründe. Also da kann man auch so ein bisschen was rauslesen aus Religion, was eben so Völlerei und so Genusssucht und solche Sachen betrifft. Also es hat ganz viele Gründe. Warum das so ist. Es hat auch den Grund, dass man es so vorgelebt bekommt. In Medien, in Filmen. Es gibt so einen Film mit Gwyneth Paltrow, der heißt Schwer verliebt.
Ah ja, Schwer verliebt.
Und da werden dicke Menschen so dargestellt, wie sie in diesem Film dargestellt werden.
Da sitzen sie in so einem Ruderboot auf dem Poster, oder?
Unter anderem, ja, was so unpackbar ist. Weil der sieht die Schönheit, die innere Schönheit von hässlichen Menschen. Hässlich bitte in Anführungszeichen, bitte, bitte, bitte. Weil das ist ja das wohl das Schlimmste, ja. Und der Film ist, ich finde den Film so furchtbar, ich kann es gar nicht sagen. Aber das sind so Dinge, die wir gezeigt bekommen. Wir bekommen so viele negative Bilder gezeigt, wenn es um dicke Menschen geht, aber nie positive.
Ja.
Und so verbinden wir aus kulturellen Gründen, rassistischen Gründen, moralischen Gründen und so weiter. Ein großes Bild, das sich bis heute gut festgesetzt hat. Der dicke Mensch ist einfach so, wie er ist.
Es gibt zwei Begriffe auch noch, die dieses Warum ein bisschen erklären, die du erwähnst in dem Buch. Der erste ist Schattenarbeit.
Ja, ja, jung.
Und der zweite ist Abwärtsvergleich. Erklär uns bitte das Konzept der Schattenarbeit.
Schattenarbeit, das ist ein total spannender Aspekt, den ich tatsächlich, mein Mann hat das mal in einem Gespräch, hat gesagt, Schatz, schau dir das mal genauer an, das ist ein Thema. Und ich dachte mir, was will er denn von mir? Und dann habe ich mir das mal genauer angesehen. Und das Prinzip im Endeffekt ist so, du willst nicht so sein, wie die andere Person ist. Das heißt, du siehst den dicken Menschen und du möchtest dich von diesem dicken Menschen abgrenzen. Weil dieser dicke Mensch alles verkörpert, was du nicht verkörpern möchtest, was man nicht sein soll. Mhm. Und so möchtest du nicht sein. Und ich grenze mich ganz scharf von dir ab. Also ich will mit dir nichts zu tun haben, ich will mit deinem Körper nichts zu tun haben, ich will nicht so sein wie du.
Im Unterbewusstsein dann wahrscheinlich auch
genau,
ganz viel, oder?
Genau. Also da ist ja ganz viel da. Weil dick sein wird ja mit nichts Positivem verbunden. Wer möchte denn das sein, in Anführungszeichen? Mhm. Und insofern versuche ich, also ist das so, dass ich sage, nein, das kann nicht sein. Und das war von mir eine der Theorien. Man müsste sich das viel genauer ansehen. Also Psychologinnen der Welt, bitte schaut euch das genauer an. Also da gibt es noch ganz viel, was man sich ansehen kann. Ich habe es auch im Buch geschrieben, das ist mal eine Idee, wie das vielleicht sein könnte oder wo das herrühren könnte.
Ja.
Es ist kein wissenschaftlich hundertprozentiger Fakt, sondern es ist nur mal ein Ansatz für das Warum.
Ja, und der Abwärtsvergleich, der ist deutlich leichter zu verstehen, oder?
Ja, in gewisser Weise schon. Ich stelle eine Gegenfrage, was würdest du dir darunter vorstellen? Also, oder konntest du dir was darunter vorstellen, erst wenn du es gehört hast?
Auf jeden Fall schon. Ich weiß ja auch, dass Menschen sich einfach gerne zu Gruppen zusammenführen und davon lebt der Sport.
Ja,
dass man einer Gruppe zugehörig ist, die besser ist als die andere. Das ist in uns Menschen drin. Ja, deswegen gibt es die Fußball-Bundesliga.
Genau.
Ja?
Und beides kommt halt so gut. Genau, richtig. Und beides kommt halt so gut zusammen. Dieser, ich will nicht so sein wie du, ich grenze mich absolut von dir ab. Du bist schlecht, du bist nicht so wie ich bin besser. Und dieses Besser zeigt dann schon, ich bin besser als du, ich schaue auf dich runter.
Ja.
Und das gibt mir ein gutes Gefühl. Also diese Mehrfachabgrenzung gleich sozusagen. Ja. Ich will nie so sein wie du.
Ja.
Ich habe Angst sogar davor, so zu sein wie du, weil dann bin ich auch ein gesellschaftlicher Outsider oder was auch immer. Und dieses, ich trete auch noch drauf, weil ich mich über dich erhöhen kann.
Nun gibst du ja auch Tipps, wie man damit umgehen kann, als betroffene Person.
Mhm.
Und der Begriff, den wir natürlich immer hören, ist Selbstliebe. Ja? Ihr müsst euch selbst lieben und akzeptieren. Und das ist so das große Konzept, das über allem steht. Aber Selbstliebe alleine, sagst du, reicht nicht.
Nein, reicht nie. Erstens, weil uns der Begriff Selbstliebe schon sehr stark unter Druck setzt. Auf der einen Seite, lieb dich bloß selbst. Und was, wenn ich mich nicht selber liebe? Dann bist du schlecht. Also so ist es ja wieder auch nicht. Das Selbstliebe ist auch so eine Sache. Außerdem, wer kann sich denn bitte jeden Tag lieb haben? Das ist doch, viel zu viel verlangt.
Und so toll ist auch keiner.
Naja. Naja.
Auch du nicht, Bobby.
Ich glaube, es ist einfach überbewertet und das sollte es gar nicht gehen.
Ja.
Ich sage immer eher Selbstrespekt, Selbstakzeptanz, glaube ich, das sind so Dinge, die leichter auch zu leben sind und die wichtig sind. Wenn ich mich respektiere, meinen Körper respektiere, ich bin, wie ich bin. Wenn ich etwas ändern möchte, dann suche ich vielleicht einen Weg, warum möchte ich es ändern, das sollte ich vielleicht auch ergründen, was tut mir gut, was mag ich nicht, was tut meinem Körper gut und was nicht. Das sind alles Dinge, die daraus resultieren, wenn man sich selbst respektiert, sich selbst akzeptiert, dann fällt einem das viel leichter, das zu ergründen und das ist ja auch wichtig, um sich Gutes zu tun, ein gutes Leben führen zu können.
Mhm.
Selbstliebe halte ich aber auch einfach schon deshalb für problematisch, weil das so werbetechnisch weichgespült ist. So dieses Selbstliebe, Self-Love von allen möglichen Duschgel und was auch immer.
Der Gedanke ist ja korrekt, sich selbst zu akzeptieren. Der Gedanke
absolut.
Ist ja auch korrekt.
Ja.
Natürlich macht man da ein Business draus. Ist doch völlig klar.
Ja, aber natürlich. Also können wir ja im Vorgespräch, ich bin Unternehmerin, also, wie konnte ich nur darüber nicht nachdenken? Ja, genau.
Ja, und da kann man ganz schön draufhauen auf die Diätindustrie, die ja natürlich mit diesen ganzen Unsicherheiten, die ja quasi noch zelebriert werden von denen, die es nicht betrifft, die ja Milliarden damit verdienen. Aber viele blicken es eigentlich nicht, gell? Dass man eigentlich getrieben wird. Und du hast ja selber 10 Jahre lang, hast ja auch versucht, irgendwelche Normen zu erfüllen und was auch immer.
Ja, klar.
Irgendein Shampoo zu nehmen oder was auch immer, irgendwelche Tabletten, die irgendwie. Wie stehst du zur Abnehmspritze? Was ist damit?
Fragt er so lapidar nebenbei.
Fiel mir in dem Zusammenhang jetzt natürlich.
Ja, dann fangen wir bei der Abnehmspritze an. Ich möchte sie nicht nehmen müssen. Wenn du das Gefühl hast, dass du mit ärztlicher Unterstützung übrigens, und zwar ärztliche Unterstützung von MedizinerInnen, die sich damit auskennen, die Endokrinologinnen sind und so weiter, die sich mit Stoffwechselgeschichten und so auskennen, das ist wichtig. Wenn du das machen möchtest, ich sage, your body, your choice, wenn es deine Wahl ist.
Ja, klar.
Ich selber möchte noch viel länger, viel mehr, viel genaueres über diese Sachen wissen. Ich sehe auch nicht ein, warum ich für ein gesundes Leben eine Abnehmspritze nehmen muss. Und ja, es kann für manche Menschen ist es ein Weg. Und das kann ich nicht verurteilen. Das fände ich unfair, weil ich gehe auch mit meinem Körper um, wie ich möchte und anderes, finde ich. Aber ich bin immer skeptisch, wenn auf einmal alle Wundermittel rufen. So Wundermittel, so oh, und ich denke mir, aha, das gab's schon mal. Es hat, was auch immer da noch dabei rauskommt, sie hat anscheinend auch sehr viele andere positive Eigenschaften und so weiter. Ich schaue mir das mal an. Und vor allem bin ich skeptisch, weil noch, es ändert sich, weil Patente fallen gerade. Okay. Aber Dinge wie Mounjaro oder wie Govi sind sehr, sehr teuer. Das bedeutet also, du nimmst wieder vielen Menschen sowieso die Chance, das zu probieren, wenn sie es denn wollen würden, weil es so teuer ist. Ja? Also so ein bisschen wie 2 Klassen abnehmen. Die einen können es mit dem Zeug probieren, weil sie es sich leisten können, und die anderen müssen halt schauen, wo sie bleiben. Ja. Also ich glaube nicht, dass Abnehmen die Ultima Ratio ist für ein gesundes Leben. Ich glaube, dass es viele Dinge braucht für ein gesundes Leben, und die würde ich mir gerne alle erst anschauen und bearbeiten, bevor ich zu diesem Punkt komme.
Ja.
Und mir, das ist mir deswegen ein Dorn im Auge, weil ich eben immer sage, jetzt halten wir so diese Abnehmspritzen und beschäftigen uns wieder nicht mit den Dingen, mit denen wir uns beschäftigen sollten. Nämlich Gewichtsdiskriminierung, Zugang zu Lebensmitteln, Zugang zum Jobmarkt, Zugang zu medizinischer Versorgung und so weiter und so fort. All diese Dinge besprechen wir mal wieder nicht, weil wir es verdecken können. Nimm das nur, dann brauchen wir auch nicht drüber diskutieren. Und das ist das, was mich total ärgert. Mal davon abgesehen, dass ich, wie gesagt, Langzeitstudien und so.
Wann werden denn dicke Menschen akzeptiert eigentlich? Müssen sie einen Oscar gewinnen oder Popstar sein? Wann werden dicke Menschen auch mal so einfach nur akzeptiert, ohne dass es innerlich kommentiert wird?
Also es gibt sicher Fälle, wo das so ist, weil die Person für ihre Fachkenntnisse akzeptiert wird, und da wird nicht über Körperlichkeit gesprochen. Ich habe durchaus mit Menschen gesprochen, mit Expertinnen, Wissenschaftlerinnen und so weiter, die gesagt haben, Bob, ich möchte mit dir auch für dein Buch oder für andere Projekte nicht sprechen, denn ich möchte nicht auf den Körper reduziert werden. Das war für mich bis jetzt nie ein Thema. Ich halte Vorträge und so weiter, werde für meine Expertise geschätzt und möchte das nicht so besprochen haben und in den Mittelpunkt rücken. Also gibt es schon eine Akzeptanz. Der dicke Körper, es ist vielleicht weniger die Frage, wann dicke Menschen, also wenn sie Expertinnen auf Gebieten und so weiter sind, werden sie akzeptiert oder respektiert. Die Frage ist, ob ihr Körper immer respektiert und akzeptiert wird oder ob es dennoch Kommentare gibt. Das ist so eine Frage. Das ist so ein bisschen eine Frage, die man sich stellen kann. Und wann der dicke Körper akzeptiert und respektiert wird, das ist eine sehr gute Frage. Ich würde dafür plädieren, dass wir es sofort tun.
Tut sich denn irgendetwas so? Hat in den letzten Jahren eine kleine Wandlung, auch durch Aktivismus, auch dadurch, dass man öfter drüber spricht in den Medien, wie wir es jetzt auch gerade machen, hat sich da schon so ein bisschen was getan? Nein, du, die Augen rollst du nach oben. Es hat sich überhaupt nichts getan.
Ich denke nach.
Ja, ich weiß schon, was für ein Ergebnis
nein,
kommt.
Also die 2010er Jahre waren eigentlich ein ganz gutes Jahrzehnt für das Thema.
Echt?
Diversität war mehr ein Thema und Plasters war mehr ein Thema und dicke Models auf Laufstiegen und ein bisschen mehr Diversität in der Werbung und man hat mehr dicke Körper gesehen. Da ging noch viel mehr. Viel mehr wäre noch gegangen, aber ja, es war mal ein Anfang. Es ist so, dass es schon mit Covid und seit Covid immer schwieriger wird. Es war dann große Diskussion, weil durch Covid Menschen auch zugenommen haben, weil wir viel zu Hause waren, wir haben gegessen und so weiter. Und da hat das schon angefangen so ein bisschen und es wird immer auch durch die Abnehmspritze, die hilft in dieser Diskussion überhaupt nicht, weil sie nicht zur Akzeptanz dicker Körper führt, sondern weil sie dazu führt, dass man sagt, mach hinweg den dicken Körper. Dann müssen wir nichts akzeptieren, was wir sowieso nicht akzeptieren wollen.
Ja.
Und das ist schwierig und das wird uns nicht leichter gemacht. Und wie ich jetzt schon gesagt habe, China und Indien sind am Generikamarkt ganz groß, also Patente sind jetzt gefallen. Und da wird wahrscheinlich, sagen Expertinnen voraus, die sich mit in der Pharmakologie sehr gut auskennen, da werden natürlich unglaublich viele Generika kommen, die weit günstiger sind als jetzt Wegovy oder so. Und dann werden es vielleicht noch mehr Menschen nehmen, was auch immer das genau bedeutet. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir ein besseres Körpergefühl bekommen. Ich glaube nicht, dass es bedeutet, dass wir automatisch gesünder sind. Und ich glaube auch nicht, dass es zu mehr Akzeptanz von dicken Körpern führt.
Es geht ja auch um Macht, ne? Also man gibt ja anderen Menschen Macht über seinen Körper, indem man selber sich so reduziert und nicht heraustraut und sich selbst begrenzt. Wie holt man sich die Macht zurück? Durch was?
Auf der einen Seite für mich durch Sprache. Also ich hole mir die Macht über die Wörter zurück. Ja. Über Wörter wie dick und fett hole ich mir die Macht zurück. Ich verwende sie in meinem Kontext mit der positiven oder nicht mal positiven, mit der Konnotation, die ich habe. Dicker, fetter Körper. Punkt. Ja. Ohne irgendwelche extra Attribute. Ich hole mir die Macht zurück, indem ich Stopp sage. Indem ich Nein sage. Indem ich sage, nein, Frau Doktor, Sie lassen mich nicht auf diese Liege. Ich lasse mich auf keine weitere Diskussion ein. Ich bleibe nicht bei Ihnen, ich komme auch nie wieder zu Ihnen und ich überlege mir, Sie bei der Ärztekammer zu melden. Und das dann wirklich zu tun, das wäre eine Möglichkeit.
Okay.
Sich zu wehren. Wir müssen uns wehren und müssen ist immer so ein Wort. Ich weiß, das ist schwierig für die Leute. Aber wehren wir uns. Sagen wir Stopp. Nein, wir lassen uns so nicht behandeln. Nein, wir lassen uns nicht auslachen. Der Kellner im Restaurant sagt, Sie brauchen eh keinen Nachtisch mehr. Sie haben genug gegessen in Ihrem Leben. Also es ist nur gut, dass Sie es nicht bestellen. Dann sagen wir, wo ist Ihre Chefin? Wo ist Ihr Chef? Ich will das sofort besprechen.
Okay.
Laut sein. Laut sein, sich wehren, aufstehen, Stopp sagen, Nein sagen. Es sich selbst wert sein, das zu tun.
Was können die Medien machen? Was können Filme machen? Du hast jetzt gerade das Negativbeispiel genannt. Ja, schwer verliebt mit Gwyneth Paltrow. Was ist ein gutes Beispiel?
Ja, wir könnten jetzt Bridgerton anführen. Natürlich die dritte Staffel von Bridgerton könnten wir anführen. Wobei...
Wie heißt die Figur da?
Penelope.
Penelope.
Penelope ist toll, ist hübsch und auch im echten Leben wirklich toll, wunderbar. Aber mir nicht dick genug, wenn ich das mal so sagen darf.
Eine
Kleidergröße 42, 44 ist nicht, nein, ist nicht dick. Ist normgewichtig, um es ganz ehrlich mal zu sagen. Also ist die Norm in Deutschland und Österreich. Aber ich überlege gerade, es gibt einige Serien, die dicke Heldinnen haben mittlerweile oder die Geschichten von dicken Menschen erzählen. Das finde ich gut und wichtig. Und die sind nicht aus dieser Pity-Party-mäßigen Geschichte machen. Also ich bin so arm und
Pity-Party.
Ja, so ein bisschen, du bist so arm und entweder du kannst nichts dafür oder ich bin ein Opfer oder was. Nein, sondern einfach die Lebensrealität darstellen. Mhm. Wie sie ist, mit Wut, mit Traurigkeit, aber auch mit Kampf und mit Lebenslust und mit Energie. Und das wäre schön. Warum können dicke Menschen keine Heldinnen sein? Warum ist das so schwer? Protagonistinnen und nicht immer nur Freundinnen.
Wann hast du dich zum ersten Mal in einer Figur wiedererkannt? Entweder Roman oder Film?
So richtig, richtig, richtig.
Ja.
Ist noch gar nicht so lange her. Das ist ungefähr 11 oder 12 Jahre her. Da habe ich eine meiner engsten Freundinnen kennengelernt, Rea. Und Rea ist Schriftstellerin und hat ein Buch geschrieben. Und das heißt Venus in Echt. Und Venus in Echt hat eine dicke Protagonistin. Und diese dicke Protagonistin, mit der konnte ich mich in gewissen Teilen sehr, sehr gut identifizieren. Also ich habe auch geschrieben im Buch, sie hat mir meine erste dicke Heldin gegeben.
Okay.
Ja.
Das ist schön. Und du hattest auch ein Poster hängen.
Ja, genau.
Und das fand ich nämlich so ganz interessant, denn es ist eine Kampagne gewesen vom Body Shop.
Genau.
Wir dürfen den Namen mal nennen. Also es gibt irgendwie, there are 3 million women who don't look like supermodels, but only 8.
Who do.
Who do. Und wir reden nicht von 8 million.
Nein.
Only 8.
Von 8 women.
8 who do. Dieses Poster hast du gehabt.
Genau, ich habe es in meiner Kinderzimmertür hängen
gehabt. War da eine Figur noch drauf? Nee.
Ja, nee. Da war Ruby drauf. Also Ruby. Genau. Und Ruby hat genauso ausgesehen wie ich. Also Rubys Körper war mein Körper.
So Ruby, ja.
Und es war wirklich schön. Also der Body Shop, das war wirklich eine coole Sache, weil das war das erste Mal so ein bisschen was halt eine Puppe, eine Art Schaufensterpuppe sozusagen war, aber was so ein bisschen meinen Körper gezeigt hat. Ah ja, genau, das sieht genauso aus, wie ich ausgesehen habe.
Diese Kampagne hat was gebracht? Also...
Sie hat
dir gut getan, auf jeden Fall.
Ja, also zur damaligen Zeit hat sie für Awareness gesorgt.
Mhm.
Und hat tatsächlich Aufmerksamkeit auch auf das Thema gelenkt. aber zu kurz dann auch. Also wir bräuchten da viel länger, viel mehr davon eigentlich. Aber es ist ein schönes Plakat. Ich glaube, ich habe es noch irgendwo.
Stimmt, wo ist das Plakat jetzt?
Das muss irgendwo noch bei meinen alten Sachen irgendwo unten in der Schublade liegen. Das muss ich mal wieder hervorholen.
Sag zum Abschluss, warum braucht es ein Gesetz gegen Gewichtsdiskriminierung? Vor allem, wie könnte das aussehen?
Das ist eine sehr gute Frage, wie es genau ausgestaltet ist. Ja. Fragen wir am besten Juristinnen so richtig. Aber warum es ein Gesetz braucht? Weil ich davon überzeugt bin, dass es diese politische Aufmerksamkeit braucht, diese öffentliche Aufmerksamkeit, um den Leuten zu sagen, dass man so nicht mit dicken Menschen umgehen kann. Das ist schon viel zu lange passiert. Dass die Menschen von alleine drauf kommen, wäre schön. Da bin ich jetzt ein bisschen desillusioniert und sage, es ist nicht passiert. Es braucht einfach diesen Druck in gewisser Weise und es braucht dieses Ding. Wenn wir so mit Menschen umgehen, haben wir Konsequenzen zu befürchten. Und diese Konsequenzen wollen wir nicht. Ich finde es nicht gut, dass es so ist. Es wäre mir lieber, es wäre anders. Aber ich sehe bis heute nicht, wie es anders funktioniert. Und deswegen braucht es ein Gesetz gegen Gewichtsdiskriminierung. Das dann mit Expertinnen in dem Bereich gibt es in Deutschland. Tolle Expertinnen, auch die Gesellschaft gegen Gewichtsdiskriminierung, darf ich je mal erwähnen, unbedingt.
Super.
Und da kann man da dann sicher sich an einen Tisch setzen und das Gesetz gut ausformulieren mit Juristinnen, die sich richtig gut auskennen.
Es geht um die Gesellschaft und wie sie mit diesem Thema umgeht und da ist viel Luft noch nach oben.
Allerdings, ja, das sagst du was. Aber vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
Du als Aktivistin hast auf jeden Fall einiges, auch jetzt gerade, sicherlich schon wieder bewegt.
Das freut mich.
Dann ganz herzlichen Dank.
Danke dir.
Und bis die Tage.
Ja, bis bald.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Rätselhafte Symptome, ein Arztbesuch nach dem anderen. Was ist, wenn der eigene Körper plötzlich zum Mysterium wird?
Er hat gesagt, dass er das nicht weiß, ob ich das überleben werde.
Und dann bin ich dort zusammengesackt. Also ich bin mitten im Raum zusammengesackt.
Diese Menschen wissen einfach nicht mehr weiter. Ihr Leben ist komplett aus den Fugen geraten. Und genau um diese Menschen geht es hier. Ich heiße Anke Christians und in meinem Podcast nehme ich euch mit auf spannende Medizinabenteuer. In jeder Folge geht es um eine ganz persönliche Geschichte.
Und dann haben die ein CT gemacht von meiner Lunge und haben gesagt, sofort auf die Intensivstation. Ihre Lunge ist komplett weiß, komplett voll mit Entzündungsherden. Die sieht aus wie der reinste Brei.
Es ist wie im Krimi. Eine Jagd nach Indizien, nach Spuren und Beweisen. Die Ermittler sind engagierte Ärztinnen und Ärzte, die alles tun, um der rettenden Diagnose auf die Spur zu kommen.
Und bei Frau Buse hat diese diätetische Maßnahme überhaupt keinen Effekt gebracht, was mich ausgesprochen irritiert und fast schon empört hat.
Diese Ärzte haben alles gemacht, alles Menschenmögliche, um mir mein Leben zu ermöglichen.
Die Krankheiten sind oft so selten, dass selbst Mediziner und Medizinerinnen staunen.
Das ist eine wirkliche Rarität. Auch in langjähriger Erfahrung habe ich da nur noch ganz wenige Fälle gesehen.
Jetzt reinhören in Abenteuerdiagnose, der Medizin-Krimi-Podcast. Alle Folgen in der ARD-Audiothek.